Also grundsätzlich muss man sagen, Börsenpsychologie ist eigentlich fast, ich glaube, in 95% der Fälle, wenn Leute nicht erfolgreich sind mit ihren Investments, ist es auf psychologische Gründe zurückzuführen.
Wir sind hier auf dem Börsentag in Frankfurt zu Gast, Matthias Hüppe von HSBC. Matthias, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Erzähl uns doch vielleicht mal zu Beginn, wie kam so deine Leidenschaft zum Thema Börse, Aktien investieren, wie bist du reingerutscht?
Okay, wie viel Zeit haben wir? Also bei mir fing das schon wirklich ganz früh an, sogar in der Schulzeit schon. Da gab es sogar eine Börsen-AG, da war ich dann drin an der Schule. Da hat ein Lehrer das gemacht, wobei mich sogar Wirtschaftssimulationen, also ich habe statt Jump-and-Run-Spiele, habe ich immer Wirtschaftssimulationen gemacht. Das war immer so mein Ding. Und dann bin ich natürlich, dann kam damals IPO der Telekom, Planspiel Börse und da kamen immer mehr Themen dazu. Und dann habe ich mich mit dem Thema eigentlich befasst und dann war schon klar, Studium, ich möchte was in der Richtung machen. Als Zivi habe ich immer virtuelle Depots geführt mit den Kollegen und ja, dann kam eins zum anderen und mein Ziel war immer, auf dem Handelsraum mal einer Bank zu sein und das war dann am Ende das auch, was ich dann geschafft habe und ja, irgendwie, also wie gesagt, ich höre am liebsten Podcast von der Börse, ich lese am Wochenende auch von der Börse, also das...
Also du lebst Börse durch und durch?
Ja, es fasziniert mich, also es ist wirklich, cool. Für mich ist das super spannend und war sozusagen das Hobby zum Beruf gemacht, in Anführungszeichen.
Super. Und deine Rolle bei HSBC, was machst du jetzt aktuell?
Also ich sitze im Bereich Zertifikate, also es schimpft sich Equity Derivatives Group, wir haben ja mal schöne Anglizismen, ne? Und mache da das Thema Public Distribution, leite ich das Team. Also wir machen alles angefangen vom klassischen Marketing über Kundenservice, sowas wie Interviews. Damit träumen wir natürlich auch die ganzen Online-Broker, Neo-Broker, auch viel regulatorische Themen, Schnittstellenthemen. Ich sage mal so schön, alles außer selber handeln.
Verstehe. Jetzt hältst du ja heute auch einen Vortrag zum Thema Börsenpsychologie, Mythen oder Irrtümer, die die Privatanleger so auflaufen. Was sind denn so, oder was ist der größte Irrtum, das größte Missverständnis, wo ein Privatanleger im meisten Fall draufläuft?
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, Börsenpsychologie ist eigentlich fast, ich glaube, in 95% der Fälle, wenn Leute nicht erfolgreich sind mit ihren Investments, ist es auf psychologische Gründe zurückzuführen. Und ich glaube, was man gerade wieder sieht und eigentlich immer wieder kommt, ist so dieses Gier und Angst. Und das ist, dass wir uns sehr stark von unserer Psyche leiten lassen, weil das wir sind im Inneren, also wir sind eigentlich immer noch der Höhlenmensch. Wir agieren nicht rational und das sieht man leider dann auch immer sozusagen, wenn man dann seine Investments anschaut. Also ne, der Begriff FOMO heute, den sehen wir ja, viele rennen einem Trend hinterher blind, kaufen irgendwas blind und dann, wenn das Ganze plötzlich umkippt, sind sie dann plötzlich, haben sie Riesenverluste und haben nie darüber nachgedacht. Und das ist immer so das, wo ich auch sage, man muss mal einen Plan B haben. Also viele glauben einfach nur, es kann nur nach oben gehen. Ja, langfristig und vielleicht ganz breit gestreut, aber viele sind dann in Einzelaktien oder in Assetklassen unterwegs, die extrem spekulativ sind und es setzen da viel zu viel Geld ein. Und das ist, glaube ich, etwas, was man lernen muss und was halt sehr schwer ist in der Psyche. Und mein bestes Beispiel ist damals Neue Markt. Da bin ich sozusagen, wir hatten vorher schon drüber gesprochen, groß geworden. Das war so der erste Hype, den ich erlebt habe. Es war völlig verrückt, muss man sagen, aber damals hat jeder plötzlich, wollte Neue Marktaktien haben. Ich kann mich noch erinnern, die Bild-Zeitung hat ein Gesetz gefordert, wirklich von der Regierung, dass man bei Zeichnungen auch wirklich jeder Bundesbürger Aktien kriegt, weil damals war das wie eine Lotterie. Und da muss man sich im Nachhinein, hat jeder gesagt, das war eine völlige Übertreibung. Aber zu dem Zeitpunkt wollte jeder mit dabei sein. Und wenn man heute sieht, hätte man damals, es war eine heftige Korrektur, die da stattfand. Viele haben gesagt, ich werde niemals wieder Aktien kaufen. Mhm. Man sieht das richtig in dieser Aktionärspyramide. Es gibt diesen neuen Marktknick, so ein bisschen fast wie wenn man diesen Zweiten Weltkrieg dann in den Lebensbäumen sieht, das sieht man da auch wirklich an der Stelle. Und die haben nie wieder die Aktien angefasst. Und wenn man sich überlegt, hätte man jetzt, sage ich mal, seit 2002, dann wäre man dann wieder eingestiegen, in den Aktienmarkt investiert, wäre es sicherlich die richtige Entscheidung gewesen. Oder wenn man drin geblieben wäre. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt haben viele gesagt, Aktien, das mache ich nie wieder. Und eigentlich nur, weil sie viel zu viel Risiko und viel zu viel Gier genommen haben.
Ja, du hast ja gerade erwähnt, ich glaube, es war auf 16% der historische Höchstkurs in den 2000er Jahren. Dann ist er gefallen auf 8%. Mittlerweile sind wir ja bei 22%. Glaubst du, diese Entwicklung der Aktionärsquote in Deutschland ist nachhaltig? Dass sich das jetzt nachhaltig auch weiterentwickelt? Oder ist das jetzt auch wieder ein Hype vielleicht?
Nee, ich glaube schon, dass es sich nachhaltig entwickelt. Also ich sag mal, der große Katalysator ist natürlich eigentlich das Thema Rentenproblematik. Und da muss man auch ein bisschen hoffen, dass die Regierung das... Man Hoffen ist das Richtige, auch wirklich die Zeichen setzen. Man will ja eigentlich, dass mehr privat vorgesorgt wird, weil langfristig sind die Renditen an den Aktienmärkten, das müssen sie eigentlich auch sein, höher, als wenn ich natürlich irgendwas Garantiertes mache. Ja. Mit den Schwankungen, die ich aber auf lange Frist aussetzen kann. Und da ist natürlich wirklich Hoffnung, dass auch von der Regierung nochmal so ein bisschen Antrieb gemacht wird. Die jungen Leute, das merkt man schon, die haben es verstanden. Die wissen, dass das jetzige Rentensystem wird nicht mehr in 20, 30 Jahren funktionieren. Das kann nicht mehr funktionieren. Und sorgen privat vor und haben das auch, glaube ich, sehr gut erkannt. Schwierig ist so diese Generation, die jetzt, sage ich mal, 40, Mitte 40 ist. Und man hofft natürlich schon, dass das jetzt auch wirklich eine langfristige Entwicklung ist. Ganz da muss man natürlich auch sagen, und das habe ich auch erlebt, wir können auch mal die letzten 3 Jahre hat der DAX jedes Jahr fast 20% gemacht. Das sind Renditen, die weit über dem Durchschnitt liegen. Das kann nicht ewig so weitergehen. Und ich habe halt auch Phasen erlebt, wo der Markt einfach mal 10 Jahre lang nichts gemacht hat. Das wird dann so ein bisschen der Lackmustest, ob die Anleger das auch aussetzen können. Mit einem Anlagehorizont von 30, 40 Jahren, glaube ich, ist das sicherlich immer noch die beste Entscheidung, die man treffen kann. Aber ob dann alle so lange durchhalten, das wird man dann sehen.
Trotzdem, dass du damals ja schon super begeistert warst fürs Thema Börse, hast ja, wie schon erwähnt, gerade diese Phase 2000 bis 2010 mitgemacht. Die war ja wirklich hart, um auch investiert zu bleiben. Wie hast du es geschafft, investiert zu bleiben? Und hattest du vielleicht auch einen Moment, wo du gesagt hast, ist das alles nur eine Illusion? Oder war das vielleicht in der Vergangenheit so? Wird es jemals wieder so sein, dass wir uns die 8% pro Jahr holen mit so einer Durchschnittsrendite von einem breiten Index?
Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich hatte viel Aktien, als ich Student war. Ja. Dann ging meine Aktienquote aber deutlich runter, weil ich irgendwann das Thema Immobilien hatte. Ah. Und das finde ich auch mal ganz interessant in diesen ganzen Berechnungen. Das sollte man vielleicht auch mal ein bisschen, es gibt einfach Sachen wie Familie, Haus. Also ich kann schwer, als ich dann ein Haus gekauft habe, dann kann ich nicht sagen, ich behalte meine Aktien und erhöhe einfach meinen Kredit auf das Haus, sondern ich brauche ja auch Eigenkapital. Und natürlich habe ich dann auch meine Aktien verkauft. Im Nachhinein kann ich sagen, war das natürlich eine falsche Entscheidung. Aber das Risiko geht man ja nicht ein. Da könnte ich es auch als kreditfinanzierten Aktienkauf sehen, wenn ich dann nicht auch sozusagen mein Kapital, was ich in Aktien aufgebaut habe, eingesetzt habe, um eine Immobilie zu kaufen. Und dann auch Thema Kinder und so weiter. Also da muss man auch ein bisschen realistisch sein. Klar kann man, die 50 oder 100 Euro, die im Sparplan, die hat man weiterlaufen lassen. Aber die größeren Beträge, die dann einfach angefallen sind, die hat man dann auch einfach liquidiert. Das finde ich auch in diesen ganzen Berechnungen so ein bisschen, da muss man auch sagen, es können immer Lebensumstände kommen, die dazu führen, dass man dann auch mal verkaufen muss. Also nicht, hoffentlich nicht für den Konsum, aber wenn man sowas wie ein Haus kauft oder wenn man einfach Familie kriegt, Kinder, dann kommen plötzlich Kosten auf einen zu und da muss man einfach auch fairerweise sagen, ich muss irgendwo das Geld hernehmen und dann zu sagen, naja, ich nehme lieber einen Kredit auf, weil die Aktienrendite wird schon höher sein als das, was ich jetzt sozusagen jetzt zu dienen halt. Das ist schon sehr riskant. Ja. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen, diese Delle sollte man in diesen Modellen auch mal reinrechnen. Wenn man von vornherein sagt, ich werde niemals eine Immobilie kaufen oder so ein Investment tätigen, dann kann man natürlich, da muss man einfach nur seine, sag ich mal, Miete abziehen. Aber ich glaube, bei vielen ist vielleicht auch dieser Punkt des Eigenheims dann vielleicht auch nochmal eine wichtige Sache. Und das ist natürlich etwas, was dann, bis man das Haus mal abbezahlt hat. Also jede Sonderzahlung, jedes, wo man mal was zurückkriegt von der Steuer, geht dann natürlich erstmal, man freut sich, wenn man diesen Kredit irgendwann mal abbezahlt hat.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein Punkt, der in den meisten Modellen leider nicht so berücksichtigt ist. Also deswegen, jetzt stehe ich ja auch noch hier. Klar, hätte ich das Geld alles dagelassen und nicht ins Haus investiert, müsste ich vielleicht jetzt auch hier nicht samstags auf der Messe sein, sondern, aber da müssen wir ganz realistisch sein. Deswegen sollte man natürlich auch solche besonderen Momente einfach, die dann im Leben kommen. Oder es kann auch sein, dass man seine Eltern unterstützen muss oder ähnliches Pflege. Also klar, es gibt viele Sachen, die nicht vorhersehbar sind. Deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, wenn man einfach nur diese Modelle macht und sagt, jeden Monat 1.000 investieren und dann bist du halt mit Ende 50 Millionär. Das ist die Theorie. In der Praxis sieht es dann doch immer ein bisschen anders aus.
Ja, sehr realistische Einordnung von dir. Zu Beginn unseres Gesprächs hast du gesagt, die meisten Fehler entstehen psychologisch. Ja? Also wenn es an der Börse nicht läuft, sind oft psychologische Dinge dahinter. Heißt es, dass man sich vielleicht davor erstmal selber sortieren muss, bevor man jetzt wirklich an den Kapitalmarkt geht? Ist das ein zentrales Thema?
Ich glaube, man muss einfach auch realistisch sein. Also die Renditeanforderungen, die man stellt, also viele glauben ja, ich gehe jetzt in den Kapitalmarkt, weil es werden ja mal Beispiele gemacht. Jetzt auch muss man sagen, die sozialen Medien prägen das ja auch stark. Da wird immer gesagt, ja, ich bin jetzt in kurzer Zeit Millionär geworden und in 15 Minuten kann ich hier beibringen, wie es geht. Also da sollte man eigentlich schon sehr vorsichtig sein. Ja. Aber viele gehen mit zu hohen Erwartungen rein. Weil man sieht natürlich immer die eine Aktie, dann kam jetzt, da kommt eine Übernahme, die Aktie ist 35% gestiegen über Nacht, hätte ich das mal gewusst. Und irgendeiner war da natürlich immer investiert und feiert sich dafür, dass er das schon wusste, das war ein Zufall. Und ich glaube, man sollte da einfach, wenn man es wirklich schafft, 7 oder 8% Rendite zu erzielen und dabei aber auch die Schwankung, weil das ist ja immer das Wichtige, die Schwankung im Portfolio nicht so hoch zu haben, gering zu halten. Also das berühmte Sharpe Ratio ist für mich eigentlich mal so die wichtigste Kennzahl. Also einfach mal der Rendite durch die Schwankung zu teilen. Und wenn die kleine 1 ist, dann ist es gut. Oder andersrum Schwankung, ich rendite, man muss gucken. Aber wenn diese Zahl dann einfach, wenn man viel mehr Schwankungen in Kauf nimmt, also als Rendite, also ich habe 7% oder 10% Rendite und 20% Schwankung, da habe ich Sharpe Ratio von 0,5, da muss man sich schon die Frage stellen, ob man nicht eigentlich viel zu viel Risiko eingeht für das, was man an Rendite erzielt. Also beides mal in Relation zählen und dann kann man eigentlich, und das ist es, glaube ich, wenn man es schafft, 7% mit wenig Schwankung zu erzielen, dann sollte man sehr zufrieden sein und nicht immer die 200-300%. Wir sind ein bisschen verwöhnt, weil jeder sagt, hätte ich mal Nvidia, hätte ich mal Apple, hätte ich mal Amazon, hätte ich mal Microsoft, hätte ich mal, ja, das ist schön und gut, aber machen wir Krypto, Bitcoin. Die Leute, die wirklich sagen, also die meisten haben, als Krypto mal bei 1.000 war, verkauft. Die haben nicht an 100.000 geglaubt. Und das, da muss man auch ehrlich sein. Die wenigen, die dann vielleicht wirklich behalten haben. Aber am Ende des Tages, die, die ich kenne, waren dann plötzlich am Punkt, wo sie sagen, oh, 1.000 Euro für etwas, was ich damals für 100 Euro gekauft habe, jetzt cash ich ein. Also auch da so ein bisschen realistisch bleiben. Und ich glaube, eher ein bisschen weniger ist mehr. Und man sollte sich immer angucken, welches Risiko gehe ich für welche Rendite ein.
Glaubst du, dass gerade heutzutage aufgrund von Instant Gratification durch Social Media oder du bestellst was, es kommt immer alles sofort, dass man gar nicht die Zeit hat und warten will, gerade als junger Mensch? Glaubst du, heutzutage ist dieses psychologische Thema noch ein bisschen herausfordernder als vielleicht vor 20, 30 Jahren?
Ja, also gerade FOMO, ich meine, den Begriff, den kannte man ja damals gar nicht. FOMO ist ja jetzt sozusagen der meistgenutzte Begriff. Und das merkt man, das ist natürlich, da sind wir wieder am Thema Psychologie, FOMO funktioniert sehr gut, das ist im Endeffekt der Herdentrieb. Und man denkt immer, wenn irgendwas, warum bin ich nicht dabei, man ärgert sich über Renditen, die man nicht gemacht hat, und da ein bisschen zurückdrehen. Und oft ist es so, wenn eine Aktie gut gelaufen ist, das ist ein sehr deutsches Phänomen. Also wir haben bei uns einen technischen Analysten, Jörg Scherer, der macht viel und technische Analyse, ein All-Time-High ist das beste Signal, um eine Aktie zu kaufen. Viele Deutschen sind aber so ein bisschen in der Geistesgeil-Mentalität gerade unterwegs. Mhm. Wenn die in All-Time-High sehen, sagen, ich bin doch nicht der Depp, der jetzt zum höchsten Preis kauft. Ich warte erstmal, bis die Aktie wieder viel günstiger wird.
Ja.
Das hat aber in den meisten Fällen, haben wir gesagt, ein All-Time-High wird durchs nächste All-Time-High und so weiter bestätigt. Da gibt es viele Trends, die jahrelang laufen. Also Apple, Amazon, wir haben ja schon von vielen jetzt gesprochen. Mhm. Und das ist etwas, wo man auch einfach mal sagen muss, man kann auch etwas kaufen, was gefühlt teuer und billig gibt's nicht. Der Aktienkurs spiegelt gerade den Marktpreis wider, für den sich zwei geeinigt haben. Also es gibt keine teuren, keine billigen Aktien. Interessanterweise hat man oft den Trend, dass Anleger dann die Aktie kaufen, die gerade, also gerade in Deutschland, die stark gefallen ist. Also wenn die Waschmaschine 50% billiger ist, würde ich sagen, ist es ein Schnapper. Wenn eine Aktie 50% gefallen ist, dann hat das einen Grund. Und dann ist das nicht unbedingt ein Sonderangebot, sondern dann hat das eine gewisse Begründung. Und dann sollte man wirklich überlegen, ob das der richtige Kauf ist. Weil oft haben wir es dann gesehen, das waren nur die ersten 50% und die nächsten 50% kamen dann noch danach.
Gute Einordnung von dir. Vielleicht abschließend, wenn ein junger Anleger gerade dabei ist, mit dem Investieren zu starten oder hat schon gestartet, wie kann er sich an diese Volatilität gewöhnen oder rausfinden, welche Volatilität er aushalten kann, um dieses Spiel langfristig auch durchzuhalten?
Also ich glaube, wir haben so, bei den jungen Anlegern gibt es eigentlich so einen Splitter. Also es gibt die einen, die sagen, eigentlich interessieren mich Aktien nicht, aber ich habe verstanden, dass es wichtig ist. Die machen einfach Sparpläne breit gestreut, MSCI World und Co., wo ich sage, ja, das kann man auf 20, 30 Jahre. Man muss natürlich ein bisschen gucken. Viele haben dann doch zu viel US-Exposure vielleicht manchmal. Also da gibt es aber auch schon Gleichgewichte oder Ähnliches, wenn man sagt, das ist mir vielleicht zu riskant. Dann gibt es andere, die sagen, ich habe dieses Sparplan-Thema, was ich langfristig mache, aber ich habe auch Spaß an dem Thema. Und spiele sozusagen Renditesatelliten, wo ich auch bereit bin, mehr Rendite zu nehmen, aber auch mehr Rendite natürlich will jeder nehmen, aber mehr Risiko zu nehmen, aber mir auch bewusst bin, dass ich hier natürlich mit deutlich weniger Einsatz spiele und mit mehr Risikokontrolle. Und das muss man lernen. Gefährlich ist nur, wenn man das mit seinem großen Portfolio macht. Wenn man jetzt sagt, oh, das hat jetzt mit der einen Aktie so gut geklappt, warum habe ich das nicht mit meinem 10.000 Euro, die ich im ETF-Sparplan gemacht habe, nicht auch gemacht, dann würde ich ja viel schneller reich werden. Und dann wird es gefährlich. Also man sollte sich, ich sag mal so, man sollte sich über gute Trades freuen, sollte sich aber, und das nennt man Overconfidence, man sollte sich aber bewusst sein, auch wenn man dreimal richtig liegt, heißt das nicht, dass man den heiligen Gral gefunden und ab jetzt immer richtig liegt. Und das ist oft so, man kann 10-mal hintereinander, kann auch rot im Casino kommen. Und wenn man 10-mal auf rot gesetzt hat, ist man nicht der beste Casino-Spieler oder der beste Roulette-Spieler, sondern man hatte einfach verdammt viel Glück. Und dessen muss einem immer bewusst sein, weil als nächstes kann dann vielleicht schwarz kommen. Und das gleiche auch im Portfolio. Also sich über Gewinne freuen, aber nicht sagen, hätte ich mal mehr investiert, wäre ich jetzt auch, wenn ich für unsere Produkte spreche, mit noch mehr Hebel reingegangen, sondern eher sagen, das ist sehr gut gelaufen. Und ganz wichtig, und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, wenn es mal nicht gut läuft, hinterher zu analysieren, sich nicht nur zu ärgern und sagen, der böse Markt ist schuld, der Emittent ist schuld, die Zeitungen sind schuld, die Leute sind schuld, weil die alle keine Ahnung haben, sondern sich mal zu überlegen, warum ist es eigentlich so gekommen und hätte ich was besser machen können? Habe ich zu viel investiert? Hätte ich vielleicht einen Stop-Loss setzen müssen? Gab es Schwellen, die ich nicht beachtet habe? Bin ich mit zu viel Risiko reingegangen? Und aus den Fehlern, also wir sagen es immer so schön, aus Fehlern lernt man, das macht man auch im Portfolio. Und wenn ich dann nur sagen darf, ich vergleiche das mal so ein bisschen mit einem Führerschein, man kann, das ist vielleicht der Unterschied, man kann sehr schnell, also auch hier auf dem Moment, man kann ja schnell ein Depot eröffnen, man kann selbst Forex oder was auch immer Geschäfte machen mit hohen Risiken. Aber keiner ist über Nacht Gehirnchirurg oder keiner kann im sozusagen kann auch nicht in der Theorie Autofahren lernen. Autofahren lernt man auch erst, indem man sich ins Auto setzt und mit einem Fahrlehrer, sage ich mal, vorsichtig fährt oder auf den Übungsplatz geht. Und genauso sollte man es dann auch machen. Eher mal langsam und klein anfangen und nicht gleich mit wilden Zockereien in irgendwelchen Märkten sein, wo man eigentlich auch gar keine Ahnung von hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mit jedem Trade, der gut ist, kann man sich freuen. Und mit jedem Trade, der schlecht gelaufen ist, sollte man sich darüber nachdenken, was kann ich daraus lernen? Und dann entwickelt sich das peu à peu und dann würde ich mal sagen, dann entwickelt man das genauso wie beim Sport oder wie beim Autofahren. Man wird mit der Zeit immer besser. Man muss nur wirklich analysieren und nicht einfach nur nach Zufall sagen, ich gehe jetzt da rechts oder da links. Vielleicht, weil ich es irgendwo gerade gelesen habe oder weil jetzt kaufen alle Silber, muss ich auch machen. Also so dieser klassische Herdentrieb, sondern wirklich überlegen, warum sollte ich das machen? Wie viel Kapital setze ich ein? Welches Risiko fahre ich?
Tolles Schlusswort. Das war Matthias Hüppe von HSBC. Matthias, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, Lukas.
Danke.